Feuer und Flamme. Der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1.
Einen wunderschönen guten Start in diese neue Woche mit der besten Fußballunterhaltung, die ihr euch im Raum rund um Augsburg vorstellen könnt. Der Fuffpoddy ist wieder zurück, leider ohne Rolf Störmann. Der ist leider krank an dieser Stelle. Rolf, ganz schnelle Genesung und die besten Wünsche auf diesem Weg. Jetzt ist natürlich die Frage, quatscht der Scharnagel jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde allein über dieses Spektakel im Westfalenstadion gegen Dortmund? Oder hat er es hinbekommen, noch jemanden zu finden, der ein bisschen kompetenter ist als er? Das Zweitere ist der Fall, liebe Freunde. Wir haben hochkarätigen Besuch heute im Fuffpoddy und wir schalten nach Dortmund und begrüßen dort den Kommentator des gestrigen Spiels, der für DAZN diese krassen 94, 95 Minuten kommentiert hat. Herzlich willkommen bei Feuer und Flamme. Herzlich willkommen, Lukas Schönmüller. Lukas, ich grüße dich.
Tom, ich grüße dich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Gute Besserung natürlich an Rolf. Ich hoffe, ihr kommt wieder ohne mich aus in der kommenden Woche. Besser für euch wär's. Hi, schöne Grüße aus Dortmund.
Wir werden alles versuchen, heute aber mit dir diese halbe Stunde zu gestalten und ein bisschen zu gucken auf das, was gestern passiert ist. Lukas, 7 Tore, 94 Minuten, Signal Iduna Park, Westfalenstadion, 80.000. So, das hast du natürlich im Portfolio, in deinem Job, aber trotzdem sowas wie gestern, was Besonderes?
Ultra, ultra besonders. Also es war mein erstes Spiel, das ich in Dortmund kommentieren durfte und es ist halt einfach auch in Deutschland in der Bundesliga ein sehr beeindruckendes Stadion, eins der außergewöhnlichsten. Die Stimmung gestern war dann nochmal außergewöhnlicher, wir werden ja auch noch drüber sprechen, ist halt aus Augsburger Sicht nicht so interessant, aber der Moment, dass Sebastian Allaire dann zurückkam, war echt ein großer und ich meine, das Spiel an sich war ja völlig wild und grandios, aus objektiver Sicht da mitzugehen, war ein richtig geiler Nachmittag.
Ja, finde ich auch. Das war wirklich ein tolles Spiel. Werbung für den Fußball, Werbung auch für die Bundesliga tatsächlich nach dieser WM. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir so ein bisschen Fußball entwöhnt gewesen. Gestern 7 Tore, ich habe es auch kommentiert, das Spiel hat mich schon schnell wieder gepackt. Also schon gut, so dass es gleich wieder mit so einem Spiel reingeht und du nicht irgendwie 0-0 serviert bekommst, oder?
Ja, absolut. Das Spiel war pure Freude mit allem, was man irgendwie braucht. Schnellen Antworten auf beiden Seiten. Wahnsinnig schönen Toren. Waren ja auch wirklich einige richtig schicke Treffer dabei. Hin und her, hoch und runter. Wie gesagt, der Rahmen hat gestimmt. Das ganze Fußball-Bundesliga-Wochenende war ja schon völlig aus den Fugen geraten und überall nur Tore ohne Ende. Und wie du sagst, jetzt nach der Bundesliga-freien Zeit, besser, glaube ich, konnte man sich nicht zurückmelden aus Bundesliga-Sicht.
Ja, also dann hast du deine Dortmund-Premiere gestern perfekt hinter dich gebracht und dann wollen wir ein bisschen sprechen über diese Partie, über diese krassen 94 Minuten, die wir da gestern erlebt haben und so los ging's eigentlich mit einer ganz guten Anfangsphase von beiden Mannschaften, fand ich. Also es war eher so ein bisschen abtasten, man hat so ein bisschen geguckt, wo sind die Räume. Augsburg mit diesem klassischen, fast schon auf dem ganzen Platz Pressing spielend, jeden Mann attackierend und die Dortmund haben versucht, da Lösungen zu finden und als der FC Augsburg da ein bisschen mal nach vorne gekommen ist, hat Mats Hummels mal so ein bisschen an der Seitenlinie rasiert gegen Ruben Vargas. Auch das ist so ein Ding, Ruben dann verletzt raus, schon ein erster kleiner Bruch im Augsburger Spiel.
Ja, definitiv. Also es zieht sich halt leider durch beim FCA, diese Verletzten und Verletzten und Verletzten und ja, dann muss Vargas danach, was waren es, 10 Minuten ungefähr, ja. Pi mal Daumen, 10 Minuten in der 12. wurde dann ausgewechselt, aber nach 10 Minuten ungefähr wurde er da von Hummels erwischt, was übrigens auch schöne Grüße an der Stelle, eine gelbe Karte hätte geben müssen. Ich glaube, Das hat auch Enrico Maas nicht so gut gefunden. Allerdings so in der Gesamtlinie des Schiedsrichters, das ist nur am Rande, war es dann in Ordnung. Ich fand, der hatte eine gute Linie gestern, aber eine sehr lockere. Also der hatte eine lockere Hand bei dem Spiel, es war viel Physis drin, hat mir aber gefallen. Trotzdem hätte man da durchaus Geld geben können, respektive müssen. Und ja, für Augsburg natürlich maximal undankbar. Also du musst so früh dein System verändern, hast da Leute eingebaut, die sich noch gewöhnen müssen und reißt es wieder auf. Bringst dann den nächsten Neuzugang, der irgendwie, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Trainingseinheiten maximal hatte. Ja, natürlich absolut. Ja, Schlechter geht's nicht.
Ja, erklären wir nochmal kurz die Aussprache von diesem weiteren Neuzugang. Weil ich war gestern auch, ich saß da und habe mir gedacht, wahrscheinlich ist es Erwin Cardona. Und ich komme auch nicht weg von diesem Cardona. Ich habe so ein Cardona-Ding drin irgendwie. Aber vielleicht lerne ich es noch. Er heißt aber Erwin Cardona, oder?
Genau so ist es, aber du wirst lachen, wir waren live on air und ich habe auch bei der Einwechslung Erwin Cardona gesagt, weil wir es nicht besser wussten. Wir haben leider den Pressesprecher vom FCA nicht mehr bekommen, der hat da so ein bisschen auf Durchzug geschaltet in den Tagen zuvor und wir hatten einfach keine Info und dann haben wir uns im Kreise der DAZN-Redaktion vor Ort entschieden zu sagen, okay, der kommt aus Frankreich, der ist da geboren, dann sprechen wir ihn so aus, wie wir mit unserem Schulfranzösisch das Ganze angehen würden. Und dann kam aber, nachdem ich dann Erwin Cardona gesagt hatte, ungefähr eine Minute später eine Hand auf meine linke Schulter am Kommentatorenplatz und dann war der Pressesprecher da.
Na, guck.
Und meinte, der heißt Erwin. Ja, der heißt Erwin. Und dann haben wir das zumindest noch reparieren können. Also im Laufe des Spiels war dann der richtige Erwin auf dem Platz.
Erwin Cardona. Nach 10 Minuten eingewechselt für Ruben Vargas und hat auch sich, finde ich, echt gut eingefügt. Insgesamt aus meiner Sicht echt beeindruckend, was da Arne Engels mit seinen 19 Jahren erstes Profispiel überhaupt vor 80.000 gespielt hat und wie Enno Maaßen es hinbekommen hat, da eine Mannschaft aufs Feld zu schicken mit eben auch Neuzugängen im Team. Dion Bellio war auch mit dabei von Anfang an mit Arne Engels und eben ab der 10. Minute dann auch Erwin Cardona. Also drei Neuzugänge über 80, 85 Minuten von Anfang an, das ist schon gut. Also hat sich ganz gut angefühlt, fand ich.
Absolut. Also das war wirklich beeindruckend. Also gerade Engels, der da wirklich reingeschmissen wird mit seinem Teenageralter und dann auch noch in der zentralen Position, wo du gegen Dortmund spielst, wie viel durchs Zentrum kommen mit Brandt und Bellingham. Also da kannst du eigentlich ja schon viel Glück für die Reise wünschen und den Jungen abmelden. Aber er hat sich da echt richtig gut gemacht. Und ich habe jetzt noch Enno Maaßen im Kopf, den FCA-Trainer, der gesagt hat, da kommen wir auch noch gleich zu, mit seinem Assist hat er sich so richtig freigeschwommen. Also klar, der hat auch in den ersten Minuten, in der ersten halben Stunde so ein bisschen gebraucht, um zu gucken, wo bin ich hier, was passiert hier eigentlich. Aber wie du sagst, also genauso Bellio, der vorne ja auch extrem gefragt ist in diesem System, was so diese Pressing-Auslösungsmomente angeht, auch der war bis auf ein paar Szenen da schon relativ gut im Bild und wusste recht gut, was zu tun ist, wann er wo anlaufen muss. Ja, und auch, wie du sagst, Cardona kam rein und hat auch defensiv viel geschuftet. Also die Neuen, das ging schnell. Wir hatten ja Nagelsmann gehört, dass ein Torwart 15 Minuten braucht. Ich glaube, die Regel gilt bei Enno Maaßen auch für Feldspieler, was die Eingewöhnungszeit angeht.
Absolut. Es ist schon wirklich beeindruckend, weil ich am vergangenen Montag noch die Gelegenheit hatte, auf so einem Neujahrsempfang mit Stefan Reuter zu sprechen, auch mit Michael Streu zu sprechen. Und die haben alle, was sie oft sagen, natürlich gesagt, hey, also die Jungs, boah, da sind wir echt froh, dass wir die bekommen haben. So, und du bist natürlich erstmal zurückhaltend, weil du denkst, naja gut, da habe ich schon viel gehört in der Richtung. Und dann muss man es erstmal auf den Platz hinbekommen. Aber dann haben sie mir so ein bisschen beschrieben, wie eben Bellio sich gibt, was das für ein Stürmer ist, dass es ein mitspielender Stürmer ist, dass man ihm das gar nicht so zutraut, weil der ja mehr so ein Strommast ist eigentlich, der vorne drin steht. Aber dass der tatsächlich ein feines Füßchen hat und all das, was sie mir da beschrieben haben, konnte ich tatsächlich in diesem Spiel auch wieder sehen. Insofern habe ich den handelnden Kollegen natürlich eh nie die Kompetenz abgesprochen, aber da sieht man mal wieder, dass sie richtig Ahnung haben.
Definitiv. Also mir war auch das Wort elegant immer im Kopf geblieben. Das hat Enno Maaßen, glaube ich, an jeder Möglichkeit hatte das benutzt, wenn er Bellio beschreiben sollte und wollte. Aber es hat gestimmt. Also er hat das auch mit Ball richtig gut gemacht, auch für so eine Riesenkante. Der ist 1,95, sehr interessant, dass er recht umtriebig war, immer versucht hat, auch die Innenverteidiger rauszuziehen auf dem Flügel, da sich mal fallen zu lassen in verschiedene Räume und nicht nur so dieser klare Neuner vorne drin war, sondern da auch sehr beweglich, viel unterwegs. Und das ist ja auch, glaube ich, was Demirovic gut tut, weil dann kann der auch so seine Kreise ziehen. Also das hat sich schon ganz gut gefügt. Ja, definitiv.
Dann war die erste halbe Stunde, eigentlich würde ich sagen schon die halbe Stunde des BVB, der FCA da mit so kleineren Halbchancen mal, letzte Pass nicht wirklich funktioniert, Abschlüsse nicht so top, aber die erste halbe Stunde war der BVB sehr, sehr griffig und hat es tatsächlich geschafft, dieses Mann-gegen-Mann-Pressing mit schnellen Kombinationen und mit Direktspiel immer wieder auszuhebeln. Da war der FC Augsburg eigentlich mit dem 0-1 noch eher gut bedient? Oder wie hast du es gesehen? In der 29. Minute der Führungstreffer 1-0 durch Bellingham, was übrigens ein klasse Tor war.
Ein klasse Tor. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ich fand, dass Gikiewicz nicht so ganz perfekt steht. Also das Tor ist super. Das ist ein überragendes Tor von Bellingham, vor allem was die Vorbereitung angeht. Der Haken ist Weltklasse. Da hat er irgendwie gefühlt die halbe Hintermannschaft ins Kino gesteckt. Aber dann ist der Abschluss nicht ganz so präzise. Ich will jetzt Gikiewicz da nicht blamen, aber ich glaube, den hat er auch schon mal gehalten. Aber meine Güte, das Tor war auf jeden Fall verdient zu dem Zeitpunkt. BVB hat das eigentlich ganz gut im Griff. Bis auf die paar Halbchancen, die du angesprochen hast, haben sie da schon ihren Stiefel gespielt. Ich fand, die Flügel von Dortmund waren echt gut. Vor allem Adeyemi, der keine gute Saison gespielt hat, hat es zu Beginn sehr gut gemacht mit Riasson zusammen. Da hat Pedersen vor allem viel gequalmt, glaube ich, innerlich, weil er super viel arbeiten musste. Genau, und dann geht Dortmund in Führung. Und zu dem Zeitpunkt, fand ich, hat das alles relativ gut wiedergespiegelt. Mhm. Also das war verdient. Sie hatten es gut im Griff.
Ja. Zu der Gikiewicz-Thematik noch. Ich würde sagen, er saß gemeinsam mit Rex Bitschei und Engels im Love Chair im Kino.
Ja, absolut.
Wirklich, also dieser Move von Bellingham am 16er auf diesem engen Raum, da rechnest du kaum damit. Ja, weil du eher denkst, jetzt spielt er vielleicht noch einen Pass, vielleicht kommt der Chip irgendwie auf den Elferpunkt oder sowas. Aber dass er da einmal antäuscht, nach links zu gehen, dann aber den Ball trotzdem sich auf den rechten Fuß legt und das Ding dann so flach auch serviert. Ich glaube, damit hat er schlicht und ergreifend nicht gerechnet. Ob jetzt das Stellungsspiel optimal ist oder nicht, das maße ich mir nicht an, weil dazu war ich viel zu selten Torhüter und schon gar kein Torwarttrainer. Also insofern, da nehme ich mich raus. Aber ich glaube, er hatte auch so ein bisschen, hat sich verladen lassen an dem Punkt.
Ja, definitiv. Ich glaube, das hast du so genau richtig ausgedrückt. Also wie gesagt, ich möchte ihm da auch überhaupt nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Der Abschuss war auch wirklich saftig. Also dafür,
naja, dass
der Adamino aus dem Stand schießt, aus 19 Metern, war einfach ein super Tor von Jude Bellingham. Der Typ ist Weltklasse, der Typ ist mit Abstand der beste Dortmund-Spieler, auch gestern wieder gewesen, wie so oft in dieser Saison. Und es gibt einen Grund, warum in ganz Europa die Geldkoffer schon irgendwo gezählt und aufgestellt werden, und dementsprechend macht er halt solche Sachen. Das macht er ja nicht nur mit Augsburg.
Ja, können wir uns 18 Spiele lang noch glücklich schätzen, den in der Bundesliga zu sehen. Hoffentlich geht das über den Winter noch gut.
Und, ja, genau.
Wer weiß, welcher Geldkoffer morgen vor der Tür steht. Aber wir werden uns das angucken und schauen auf das 1:1 Arne Meyer. Herausragende Vorarbeit von Dion Bellio und herausragend schlecht von Nico Schlotterbeck.
Kann man nicht anders sagen. Nico Schlotterbeck, es zieht sich durch. Er hat diese Wackler drin, er hat diese Fehler drin, diese Unkonzentriertheiten. Sicherlich auch ein Grund, warum bei der WM Hansi Flick dann irgendwann, als dann klar war, dass doch auf der Rechtsverteidigerposition Süle nicht gebraucht wird, dass Schlotterbeck rausrotiert ist. Aus der ersten Elfen. Das zieht sich auch beim BVB weiter durch. Aber jetzt schauen wir es uns mal aus Augsburger Sicht positiv an. Auch da wird wieder Druck gemacht. Auch da schieben sie mutig vorne drauf. Mhm. In Dortmund mit einem 0-1 im Rücken gehen die beiden Stürmer sofort wieder auf der ersten Linie die beiden Innenverteidiger an, machen genau das, was Maaßen haben will. Bellio steht ihm auf den Füßen. Bellio nutzt es aus und Bellio nutzt es übrigens dann auch überragend spielerisch. Also den Ball da zu gewinnen ist das eine. Aber sich dann aus dieser Situation an der Eckfahne rauszulösen, auch noch seinen Gegenspieler zu tunneln, Meier perfekt den Ball zu servieren, das ist dann das andere. Und ja, über Arne Meier habe ich ja vorhin schon mal so kurz, oder habe ich angedeutet, dass es ein super Kicker ist in unserem kurzen Vorgespräch. Also der hat diesem Spiel eh gut getan, weil er einfach fußballerisches Spiel mitbringt. Und der bringt es dann auch richtig gut zu Ende. Also Augsburg hat dann wirklich, was Abschlussqualität angeht, einiges zu bieten. Möchte man gar nicht denken, weil sie jetzt insgesamt, wie viele Tore haben sie jetzt? 21. Mhm. Aber wenn sie Chancen haben, nutzen Sie
sie.
Das war echt gut.
Ja, und bei Arne Meyer hat man in der Hinrunde, oder es war ja über weite Strecken seines Schaffens in Augsburg bislang mehr ein Versprechen, aber so langsam aber sicher, glaube ich, findet auch Enno Maaßen eine Position für ihn in diesem System, in dem er diese tiefen Wege auch in den Strafraum gehen kann, denn wenn er vorm Tor ist, dann hat er einfach eine exzellente Abschlussqualität. Also das ist wirklich was Arne Meyer auszeichnet und was ihn mehr auszeichnet beispielsweise als zum Beispiel einen Niklas Dorsch, der eher in der Ballverteilung, in der Spielgestaltung stark ist und Arne Meyer da schon den offensiveren Part eigentlich ja auch in der U21 schon gespielt hat und durchaus mit Abschlussqualität glänzen kann. Und das hat man an dem Punkt auch wieder gesehen, der Abschluss ist herausragend. Also rechter Außenriss, da geht einem das Herz auf und das war eine schicke Bude, muss man wirklich zur Freude aller Augsburger Fans so sagen, ein tolles Tor, das erste Tor im Jahr 2023 in einem Pflichtspiel und dann so eines. So kann es dann aus Augsburger Sicht auf jeden Fall weitergehen.
Ja, und nochmal, also klar, Schlotterbeck macht das Ganze möglich. Aus BVB-Sicht darf das Tor niemals fallen, aber dass sie es dann so ausspielen und so nutzen, diesen Fehler, das macht jetzt auch nicht jeder einfach so, sowohl Bello nicht als auch Arne Meyer, weil wie du sagst, er hat sofort den Zug zum Tor, er weiß sofort, wo er hin will, schüttelt dann noch Özcan ab, der auch übrigens ein bisschen zu viel zockt, aber Das ist nur am Rande und das ist auch wieder nur ein BVB-Problem. Und dann macht er den, wie du sagst, also dafür, dass der vor, glaube ich, einem Jahr sein letztes Tor geschossen hat, ist das ein butterweicher Abschluss im Außenriss gewesen. War ein starkes Tor.
Super schick. 2 Minuten später direkt der nächste Nackenschlag. Noch vor der Pause passiert dann einiges, also das. Diese 5 Minuten vor der Pause oder 6 Minuten vor der Pause. Bisschen Waschmaschine, da hast du dir in der Halbzeit auch eher mal ein Teechen gönnen müssen, oder? Das muss man auch erstmal verarbeiten dann.
Kurz mal durchgeschüttelt, ja. Das war dann echt wild. Ich meine, der BVB macht es dann super. Sie haben übrigens gute Standards geschlagen. Ich war äußerst überrascht.
Ausnahmsweise.
Also, da wurde im Trainingslager wirklich gefeilt. Weil da waren einige ganz, ganz, ganz gefährliche Standards dabei. Also da muss man auch sagen, der BVB hätte in der ersten Halbzeit schon 1-2 Türchen mehr machen können, respektive müssen. Ich denke gerade noch an die Moukoko-Chance zurück. Das war die erste und beste Chance des Spiels zu dem Zeitpunkt. Das, glaube ich, war so nach 15, 20 Minuten. Da haben sie ihn freigespielt durchs Zentrum und dann verdattelt er den so ein bisschen mit dem linken Fuß. Alleine vor Kikewitsch. Aber dann macht Schlotterbeck das Tor. Und es gab, wie gesagt, einige Freistöße. Und vor allem waren es Freistöße, wo der BVB komplett frei zum Abschluss gekommen ist. Und daher auch wieder. Also Schlotterbeck, das ist ein Trainingsball. Das ist eigentlich ein 1-0-Ball, den er da bekommt. Mhm. Auch weil Kikewitsch irgendwie so ein bisschen zu viel spekuliert hat. Nicht so ganz, glaube ich, wusste, wohin mit sich. Und dann nickt er den rein. Aus BVB-Sicht natürlich perfekte Antwort. Ja.
Tolles Tor. Muss man wirklich sagen, auch da, der Ball auf Schlotterbeck ist schon gut geschlagen. Der Kopfball ist auch okay. Und dann fragt man sich aber natürlich, warum guckt Gikiewicz an dem Punkt nochmal zu seinen Verteidigern? Ne? Also guckt quasi rechts ins Strafraum Wirrwarr, wo alle Spieler dann noch versuchen, in einen Zweikampf zu kommen, der längst entschieden ist, wo der Ball schon im Tor liegt. Also mit dieser Variante oder mit diesem Anlaufverhalten hat der FC Augsburg an dem Punkt nicht gerechnet. Deswegen sage ich ein wirklich auch da anerkennend schönes Tor. Denn so eine Variante musst du dir aus so einer Situation, aus so einer Freistoßsituation ja auch erstmal kreieren. Denn das hat ja viel mit Einlaufen, mit wann laufe ich los, wer hat welchen Mann, wen überlaufe ich, wer blockt zu tun. Also das ist dann einstudiert und wenn man das dann so einstudiert und es so klappt, dann muss man auch da neidlos anerkennen. Ein gutes Tor für den BVB. Und 3 Minuten später, beziehungsweise 4 Minuten später, ganz kurz vor der Pause, hat der FC Augsburg aber halt noch einen Punch im Köcher. Demirovic mit dem 2:2. Wie hast du das gesehen?
Das war ein typisches BVB-Gegentor, das große Thema. Und das haben auch die Augsburger erkannt und in der Möglichkeit dann auch genutzt. Der BVB hat ein Riesenproblem mit dem Sechserraum vor der Abwehr. Also Özcan hat es über weite Strecken gut gemacht. In der Szene rückt er raus, verliert den Zweikampf gegen Engels. Da ist so ein bisschen Glück dabei. Aber ganz ehrlich, Engels macht auch dann einfach gut, daddelt sich da durch, duselt sich da durch, wuselt sich da durch im positivsten Sinne. Und dann ist dieser komplette Raum offen. Und der hat die Möglichkeit, mit ein bisschen Zeit, aber vor allem einem guten Auge und einem guten Timing, einen perfekten Ball zu spielen. Also das war super von Arne Engels da, genau diesen Ball für Demirovic zu spielen, das ist dann echt ein feines Tor. Also auch der Abschluss ist wieder gut. Demirovic Abschluss ist richtig, richtig stark. Klar kommt dann Rias dann da noch so halb ran. Aber aus Augsburger Sicht ist es auch wieder einfach wie am Schnürchen. Also ähnlich wie beim 1-1, sorry, ist es auch wieder richtig straight und richtig gut gespielt gewesen. Von der Einleitung bis zum Abschluss, wunderbar.
Eine erste Halbzeit voller Höhepunkte und es ging wirklich rauf und runter. Erste halbe Stunde der BVB klar überlegen, dann hat es der FC Augsburg geschafft, tatsächlich in dieses Spiel zu kommen, 2 Tore zu schießen auf beiden Seiten. Also nach 45 Minuten saß ich und dachte mir, Mensch, bin ich mal gespannt, was da so in der zweiten Halbzeit noch auf uns zukommt. Und so wahnsinnig viel weniger war es nicht. Also das war das Schöne an der ganzen Geschichte. Hat ein bisschen gedauert in der zweiten Halbzeit, bis das nächste Tor dann gefallen ist. Aber dazwischen gab es ja durchaus die ein oder andere Gelegenheit, die ein oder andere Möglichkeit auf beiden Seiten. Dann aber der BVB in der 75. Minute mit dem Punch mit Jamie Bynoe-Gittens. Ich glaube, 2 Minuten zuvor eingewechselt. Also der war noch nicht so wahnsinnig lang auf dem Platz und hat relativ schnell unter Beweis gestellt, warum der BVB sehr froh ist, dass er aus Verletzungen wieder zurück ist.
Ja, absolut. Also ganz kurz noch ein bisschen an die Phase davor angeknüpft. Ja. Das war die beste Phase von Augsburg, so doof das jetzt klingt, weil kein Tor gefallen ist. Aber Augsburg kam aus der Kabine raus und war richtig da. Also die waren richtig präsent, haben die ersten 5-10 Minuten nach dem Wiederbeginn das Spiel mehr oder minder für eine Auswärtsmannschaft im Griff gehabt. Mhm. Also sie waren super präsent, sie waren noch mal giftiger, noch mal bissiger. Dieses 1-gegen-1 Verteidigen über den ganzen Platz hat den BVB wirklich in diesen ersten Minuten aufgefressen und sie haben Dortmund auch diesen wilden Teil, der ja auch den Dortmundern gerne mal liegt, wo sie dann zu vielen Chancen kommen, haben in diesen wilden Teil den Schwarz-Gelben komplett genommen. Also das fand ich wirklich auch beeindruckend, was dieses Auswärtsspiel vom FCA anging, dass es diese Phase gab, in denen sie es so, so gut verteidigt haben und so gut das Spiel, ja, an sich gerissen wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Spiel so offen gestaltet haben, ohne dass es eben diesen wilden Anteil hatte aus der ersten Halbzeit, wo man das Gefühl hatte, hier können es eigentlich alle 2-3 Minuten klingeln. Also in dieser Phase, wo das Spiel sich etwas beruhigt hat, war der FCA für mich sogar die bessere Mannschaft. Und dann sind wir übergegangen in so eine Phase ab der, sagen wir mal, 60., 65., kurz vor dem 3-2, wo sich's neutralisiert hat, wo Augsburg dann nicht mehr ganz so giftig war und gallig war, aber auch nichts zugelassen hat. Und dann ist es mal wieder individuelle Klasse. Und das ist halt dann oft der Unterschied, ne? Du fährst halt nach Dortmund und die haben einen breiten Kader und dann kommt der nächste absolut begabte junge Spieler rein und macht das, was Daniel Mahlen davor 75 Minuten nicht einmal hinbekommen hat, sein Tempo auszuspielen, sein 1-gegen-1 auszuspielen und seinen guten Abschluss auszuspielen und macht ein super Tor. Also das war einfach da auch, ich weiß auch gar nicht, willst du da irgendeinen Vorwurf machen?
Ich glaube, du kannst es nicht verteidigen.
In die Mitte, genau, der zieht in die Mitte, der trifft den Ball perfekt, Bellingham taucht auch noch super unten durch, den hätte er fast gegen den Schädel bekommen und dann schlägt der auch noch genau hinten in der Ecke hinter Gikiewicz ein.
Also ja. Das ist Also ja. da waren ja durchaus Bewegungen zum Ball dabei und da waren ja durchaus auch Möglichkeiten, genau, da den Raum zuzustellen, weil direkt auf den Mann konntest du quasi nicht gehen. Und dann ist aber der Abschluss einfach herausragend und den kannst du so, finde ich, einfach nicht verteidigen. Geht nicht. Und dann mein Innenpfosten rein. So, dann hast du ein bisschen Glück auch noch. Also, das war ein überragendes Tor erneut und eine Minute später, so die Jubelschreie im Signal Iduna Park gerade so verhallt und dann David Colina, wie wir gelernt haben, nicht Colina, sondern Colina.
Genau.
Mit dem 3:3, eine Minute später. Und dieses Spiel hatte wirklich an Dramatik und an Wollten alles dabei, was sich der Fußballfan wünscht. Und dieses Tor war ja auch ein Tor des Willens. Also das war ja auch wieder eine super Boxbesetzung des FC Augsburg. Da habe ich wirklich, da geht mir das Herz auf, weil ich sehe, dass diese Mannschaft immer mutig ist, dass sie immer will, dass sie immer nach vorne auch denkt und ständig das gegnerische Tor attackieren will, um erstens Tore zu erzielen und zweitens aber auch sich immer wieder Möglichkeiten vielleicht auch in der zweiten, dritten Chance zu erspielen. Und das ist genau das Resultat dieser Herangehensweise, dieses 3:3 von David Colina. Eine, ich glaube, da stehen 3 oder 4 Mann im 16er der Dortmunder bei diesem Angriff und mit so viel Wucht diese Mannschaft zu bespielen, fand ich gestern erneut sehr beeindruckend. Und das ist schon das, was Enno Maaßen von seiner Mannschaft fordert. Und das setzen sie mittlerweile echt sehr, sehr gut um. Am Ende keine Punkte für den FC Augsburg. Es hört sich so an, als würden wir hier über einen Sieg sprechen. Aber es war eine wirklich in dieser Hinsicht starke Vorstellung, fand ich.
ich kann es total verstehen aus deiner Sicht, dass du jetzt nicht euphorisch bist, dass du eben viel Positives siehst, weil du hast es eingangs ja schon gesagt, in Dortmund zurückzuliegen ist echt eklig. In Dortmund zweimal zurückzuliegen ist noch ekliger. Aber sie lachen dann das dritte Mal zurück und schalten sofort wieder in ihren Modus. Sie schalten genau wieder in diesen Modus zu sagen, okay, das ist uns jetzt egal. Wir machen das, was wir wissen, was funktionieren kann, schieben wieder vorne drauf, stören wieder, in dem Fall wieder Schlotterbeck, der war glaube ich, ein gefundenes Fressen in dem Spiel, ja. Aber erzwingen dann auch wieder die Fehler und trotzdem auch da und wieder auch bei diesem Tor, Fehler erzwingen ist das eine, aber Fehler dann auch so auszunutzen und auch mit einer spielerischen Komponente auszunutzen, ist das andere. Und das fand ich wirklich, das hat sich durchgezogen, es war beeindruckend. Also auch da übrigens dann Arne Engels mit dem ersten Ball in die Schnittstelle. Also der hat einfach gute Bälle nach vorne gespielt. Der hat sich was getraut, der war mutig. Dem war nicht anzumerken, dass das für ihn eigentlich eine völlig neue Bühne ist. Und dann ist es eh auch da wieder Stangerl gerade und mit viel Bewegung und viel Idee zu Ende gebracht. Klar hast du dann in dem Sinne ein bisschen Glück oder respektive Pech, dass der Ball von Yeboah nicht schon drin ist. Aber da hast du auch gerade schon festgestellt, Boxbesetzung, Jensen ist mit vorne drin und eben auch Cholina dann. Es ist das dritte wirklich richtig gute Tor vom FCA gewesen. Und wir sprechen von einer Mannschaft, von der ja eigentlich die ganze Bundesliga-Welt behauptet, die wissen nicht, wie sie die Tore machen sollen, die schießen zu wenig Tore und so weiter und so fort. Also das war jetzt in dem Spiel zumindest nicht das große Problem, im Gegenteil.
Was ich finde, was man dieser Mannschaft anmerkt, ist, dass sie an den Plan glaubt, den sie mitbekommen hat, ihn auch sehr gut umsetzen kann und wo du schon so ein bisschen ja in dem Spiel ein Gefühl kriegst, wie reagiert eine Mannschaft eben auf Rückschläge, also wie resilient ist sie und das war immer zu Beginn der Saison so mein Thema, auch haben viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts oft und gerne sicherlich gehört, dass ich immer gesagt habe, ich bin sehr gespannt, wie resilient diese Mannschaft ist, weil du musst als FC Augsburg leiden können, du musst als FC Augsburg zurückliegen können und trotzdem zurückkommen können, also du brauchst diese Comeback-Qualitäten, die in dieser Liga einfach ausschlaggebend sind, ob du drin bleibst oder nicht, weil zurückliegen kann jede Mannschaft mal, aber dann ist die Frage, mit welchem Geist, mit welcher Mentalität kannst du ein Spiel weitergestalten und das war in der Vergangenheit beim FC Augsburg wirklich ein Problem, also da gab es einfach Auftritte, die ja besorgniserregend waren, weil man schon gesehen hat, diese Mannschaft bricht dann tendenziell eher auseinander nach einem 0-1, nach einem 0-2, vielleicht kommst du dann mal kurz zurück, aber wenn dann das nächste Ereignis passiert, muss ja nicht immer sofort ein Gegentor sein, dann hast du trotzdem das Gefühl, dass ein Bruch im Spiel ist. Und das hat Enno Maaßen in dieser Saison gefixt, wie man so schön sagt. Also das hat er echt hinbekommen, dass diese Mannschaft zu jeder Minute auf dem Platz stick to the plan ist. Und das ist schon geil. Das macht schon richtig Spaß.
Ja, es ist wirklich beeindruckend, dass man diese Resilienz zeigt und eben gerade so auch in so einem Spiel, auf so einem Rasen, es ist halt, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht das Dortmunder Stadion in völlige Höhen loben, aber es ist einfach ein schwieriger Ort für ein Auswärtsspiel. Und da dann jedes Mal so wieder zurück zu seinem Plan zu kommen, wie du gerade auch schon gesagt hast, ist beeindruckend. Und dann muss man nochmal sagen, der schmeißt da, also Enno Maaßen in dem Fall, nach ein paar Tagen Training gemeinsam mit der Mannschaft alle 5 Neuzugänge rein. Mhm. Und irgendwie war das einfach Plug and Play. So, die hast du da einfach reingesteckt und jeder hat da seine Aufgabe erfüllt. Beziehungsweise sogar mehr als das. Also Cardona früh reingeschmissen, war so nicht mitzurechnen, hat es echt super gemacht, hat sich da durchgeackert, war natürlich dann unglücklich, weil auch fies verletzt von Riasson, wurde genäht in der Halbzeit, hat sich da durchgebissen, so weit möglich. Yeboah kommt rein, Direktorbeteiligung oder beziehungsweise dieser Postenschuss, den dann Cholina verwertet. Engels ist sofort da. Bello hat es in seiner Zeit auf dem Platz gut gemacht. Also ich finde auch, das spricht ja dann für den Trainer, aber auch für ein komplettes Konzept, dass es Spielern dann auch einfach macht, dass man funktioniert. Also das ist ja auch Teil der Wahrheit, ne? Also die können gut sein und die haben ihre Qualitäten mitgebracht, aber du musst ihnen ja dann auch ein Umfeld geben, in dem sie dann direkt sich wohlfühlen und verstehen, was da auf sie zukommt. Also da wurde auch viel Arbeit geleistet in der kurzen Zeit, dass man die alle so weit präpariert hat, dass das sofort angegangen werden kann. Also ja, schon viel Positives dabei, aber jetzt kommen wir zum letzten zumindest Tor-Highlight des Tages. Du kriegst halt keine Punkte dafür und stehst weiter ganz schön tief unten drin, weil dann Rainer direkt danach wieder tritt.
Genau.
Beziehungsweise Dortmund wieder trifft.
Dortmund hat noch eine Antwort in diesem Spiel in der 78. Minute. Giovanni Reyna, der aus dem US-amerikanischen Team während der WM fast rausgeflogen wäre. Da gab es fast schon Szenen wie bei Djokovic, ja? Kann ich mich zumindest erinnern, ne? Also dass da die Familie dann mit einschreitet und gegen den Verband bzw. gegen den Trainer noch ein bisschen versucht, die Dinge zu regeln. Also so, der Junge ist wie alt? 20? 21?
19? Um den Dreh, Pi mal Daumen, ich will jetzt nicht keine Falschwahrheiten, da gab es genug zuletzt über Gio Reyna verbreiten, aber er ist ja auch noch einer von der ganz jungen Garde.
20 also, sehe ich.
Ja. 20, genau.
Ja. Genau. Und nicht so einfach für einen jungen Menschen im Leistungssport aus einer Erfahrung zu kommen, die nicht ganz so positiv war im Winter über Weihnachten und dann aber im Sommer mit quasi der ersten, zweiten richtig guten Aktion so ein Ding zu setzen. Also auch da das Tor, das muss man neidlos anerkennen, das ist schon Extraklasse. Das ist schon Extraklasse. Den da am 16er Eck Volley ins kurze linke Netz zu schrauben, nicht schlecht.
Ja, unbedingt. Und auch da übrigens wieder Two-Face Schlotterbeck, ne? Also beim ersten und beim dritten Gegentor sieht er einfach nicht gut aus. Und dann macht er aber das 2-1 für den BVB selber, spielt einen super langen Flugball vor dem 4-3. Also das war mal wieder Genie und Wahnsinn, wie man es von Schlotterbeck kennt, in einem Spiel perfekt auf den Punkt gebracht. Und auch da, die Augsburger, ja, man ist auf den Flugball nicht so ganz gut vorbereitet gewesen, vielleicht, was die Sortierung angeht. Auf der anderen Seite hat es Bellingham auch gut gemacht, weil er sich da vor Pedersen geschoben hat, was einfach auch größentechnisch dann fies ist. Dann ist es die Kopfballverlängerung und dann hast du eigentlich Reyna ja einigermaßen gestellt, aber wenn er so zündet, tja.
Wenn er die Idee hat und die so ausführen kann, dann kannst du auch da relativ wenig machen.
So. Ja, aber das ist das Verrückte. Ich habe mir auch während des Spiels schon überlegt, oder man geht ja so die Spieler durch, wenn sie in Aktion sind, und ich erinnere mich noch, dass der Experte des Spiels, Jonas Hummels, auch zum Beispiel Felix Udukay gelobt hat. Und ich fand auch Jorge Leo, ich fand auch den zweiten Innenverteidiger, die waren, so absurd das klingt, wirklich nicht schlecht dafür, dass sie vier Hütten kassiert haben, weil einfach, und das ist dann ja der Gegenpart, extrem viel individuelle Klasse dann entschieden hat und nicht unbedingt in Augsburg da ein Totalausfall war oder viele Wackelkontakte hatte. Sondern ja, das war einfach dann Beino Gittens mit einem Traumtor und Reyna mit einem Traumtor, muss man schon auch mal so sagen.
Ja, eindeutig. Und dann geht dieses Spiel am Ende 4-3 aus, was fast schon irrsinnig ist, weil der FC Augsburg ja durchaus noch die Möglichkeit gehabt hätte, auf 4-4 zu stellen. Demirovic hat den Riesending in der 89. nochmal. Ja, da
muss
war...
Er
ja, muss er
den
machen.
Muss er machen. Jetzt bin ich jetzt mal ganz böse und habe ja keine FCA-Brille. Von dem wird er heute auch noch träumen.
Ja.
Den muss er machen.
Und der wird ihm richtig stinken. Möglicherweise ein bisschen der Kraft geschuldet, die dann einfach hinten raus auch fehlt. Bei dem Spiel, das er gemacht hat, auch viele Wege gegangen. Diese Pressing-Wege, die sind natürlich auch oftmals schmerzhaft, weil du ja nicht zwingend an den Ball kommst, sondern weil du einfach nur mal den Raum so anläufst oder den Raum so zuläufst, dass da halt mal kein Ball hinkommen kann. Das ist für den Kopf und für den Stürmer, der dann eigentlich aus Abschlüssen ja auch lebt, gar nicht mal so einfach. Und wenn dann dieser Abschluss kommt, dann hatte ich in dem Fall das Gefühl, das war so klassisch ein bisschen überhastet und einfach nicht mehr die Konzentration, die Ruhe, die innere Überzeugung, dass du den jetzt einfach nochmal kurz runternimmst, dir auf den rechten Fuß legst und dann schiebst du ihm das Ding rechts unten rein und fertig ist der Lack.
Lass ich komplett gelten. Also der hat da vorne so geackert, der ist über 90, 95 Minuten gegangen, ist Hummels, Schlotterbeck angelaufen in jeder Situation im Grunde. Ja, definitiv. Das war dann auch mit Sicherheit irgendwo eine Kraftfrage. Aber bitter, weil du diese ganz fette Chance noch kriegst. Und davor, Raul Leo, mal ganz kurz, ich weiß nicht, wer er war, aber eine Mischung aus, keine Ahnung, Arne Meyer. Auf jeden Fall spielerisch auf einem Niveau, wo man ihn eigentlich nicht erwartet. Das hat er sensationell vorbereitet. Also der Innenverteidiger da vorne mit dabei. Das war eine starke Szene.
Absolut. Dann sind wir mit einem 4-3 um ein Spektakel reicher. Du um eine Erfahrung im Westfalenstadion reicher. Ich kann mich erinnern, dass ich vor, glaube ich, 6 oder 7 Jahren zum ersten Mal in Dortmund kommentiert habe. Und ja, das ist was, es ist was Besonderes und es sind Tage, die man nicht vergisst und die hoffentlich auch in schöner Erinnerung bleibt bei dem 4:3. Perfekt. Ich glaube, meins war sogar ein 3:3. Ich da gesehen habe.
Schau mal, also
beide ganz gute Erfahrungen gemacht. Also der FC Augsburg hat keinen Punkt geholt. Die Dortmunder haben 3. Das bedeutet, der FCA weiter im Tabellenkeller. Am Mittwoch geht's zu Hause gegen Gladbach. Ein Spiel, das die Gladbacher sicherlich mit etwas, würde ich sagen, na, nicht Ehrfurcht, aber durchaus mit ein bisschen Sorge angehen werden, glaube ich. Haben jetzt gegen Leverkusen verloren, haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, was ich so mitbekommen habe, aber dieser FC Augsburg dann noch zu Hause, obwohl die Heimbilanz bisher nicht so passt, aber sie sind eben gallig in dieser Rückserie, nenne ich es jetzt mal, nach dieser Winterpause endlich zu Hause auch die Bilanz zu polieren, denn das waren bisher, glaube ich, nur 5 Punkte und das ist einfach viel zu wenig. Aber mit dem, was man da jetzt am Samstag gesehen hat, mit dieser Wucht, mit dieser erneut starken Spielanlage, ist da gegen Gladbach, gegen auch ein Top-Team der Liga, was drin, glaube ich. Wie siehst du's?
Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist eine komische Mannschaft. Ich werde aus denen auch nicht schlau. Ja. Das ist theoretisch eine super besetzte Truppe mit vielen guten Einzelspielern. Ich finde auch Daniel Farke an sich, er hat ja auch schon bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, aber irgendwie klickt es ja überhaupt nicht oder immer nur über Phasen. Jetzt haben sie zum Auftakt ins neue Jahr auch wieder verloren zu Hause und lagen ja auch gnadenlos 0-3 hinten. Und Augsburg, genau, also das ist jetzt, um jetzt zum FCA zu kommen, das ist jetzt genau die Frage, die ich mir nach diesem Dortmund-Spiel stelle. Ist das alles for real? Also sind zum einen auch die Leistungen zum Beispiel von Engels, ist das for real? Ist Arne Meyer for real? Oder ist das so dieses typische, ja, ich sag eben mal Klein gegen Großspiel gewesen, dass eine Mannschaft über sich hinaus wächst, weil sie so gar nichts zu verlieren hat, weil da viele neue Spieler integriert wurden, wo man auch sagt, ja, keine Ahnung, ob das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann können wir ja immer sagen, dass wir Zeit brauchen. Wir brauchen ja jetzt noch Zeit. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich bin sehr gespannt. Also wenn man nur jetzt einfach nur diesen Sonntag nimmt und das Spiel von Augsburg in Dortmund, na klar haben sie dann eine Chance. Weil dann dürfen die Gladbacher im Endeffekt keine Torchancen zulassen, weil Augsburg ihnen die Dinger um die Ohren haut. Und ja, und Augsburg zu Hause auch vielleicht dann nochmal mit einem anderen Schuss Schwung kommt, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance. Also die Qualität haben sie gezeigt. Nur die Frage, die ich jetzt mir stelle für das alles, was beim FCA noch kommt, ist, wie for real waren diese 95 Minuten in Dortmund? Wie alltagstauglich, Bundesliga alltagstauglich waren die? Da bin ich sehr gespannt.
Ja, das Programm, das der FC Augsburg da hat mit Dortmund, Gladbach und dann am kommenden Wochenende Freiburg, ja, das sind schon Kaliber. Und umso wichtiger ist, glaube ich, dieser Auftritt, den der FCA da jetzt in Dortmund hingelegt hat, weil du schon einfach weißt, hey, du bist jetzt drin in dieser Saison, also du oder bist wieder drin in dieser Saison und hast nicht das erste Spiel jetzt schwierig bestritten oder hast das Gefühl gehabt, dass du eigentlich gar nicht so richtig in Fahrt gekommen bist, sondern doch, du hast 95 Minuten auf allen Zylindern performt und das tut einer Mannschaft in dieser jetzt zur wichtigen Phase zum Reinkommen in dieses komische Rückrundending, glaube ich ganz gut. Also da bin ich recht zuversichtlich, dass der FC Augsburg mit diesem Engagement, mit diesem Plan, mit diesen Spielern, mit dieser Qualität, die sie eben vielleicht for real dazu bekommen haben, durchaus was reißen können.
Ja, unbedingt, gebe ich dir vollkommen recht. Du hast jetzt auch dir selber bewiesen, dass du diese Abgänge kompensieren kannst oder Ausfälle kompensieren kannst, dass du mal wieder irgendwie dir bewiesen hast, dass du auch mit Verletzten und Verletzungssorgen umgehen kannst. Ich meine, Niederlechner ist von heute auf morgen, ist vielleicht übertrieben, aber ich meine, der hat auch einfach wahnsinnig viel gespielt und war der zweitbeste Torjäger bislang in der Saison. Der fehlt dir dann in dem Spiel in Dortmund. Mit Grueso fehlt einer im Zentrum, der viele, viele Spiele gemacht hat bislang in dieser Saison und der auch irgendwie so ein Anker war in dieser Mannschaft. Und du hast ja auf jeden Fall auch bewiesen, dass es mit anderen Charakteren geht, mit anderen Spielern geht, mit einem leicht veränderten Ansatz geht, der so ein bisschen mehr auf Kombinatorik eben abzielt. Mit Arne Meyer, hast du ja auch vorhin schon zu Recht gesagt, der da scheinbar jetzt so eine Rolle gerade findet. Arne Engels hat sich selber bewiesen, dass das funktionieren kann mit ihm und der Bundesliga. Also es gehen viele, viele Spieler, glaube ich, mit einem guten Gefühl jetzt in die Partie gegen Gladbach. Und ja, du hättest diese 5 Neuzugänge ja nicht besser integrieren können als mit dem Auftritt in Dortmund. Abgesehen des Ergebnisses natürlich
gar nicht. Genau, jeder hat schon mal die Skistiefel angehabt, ist schon die Piste runter, insofern alles gut. Das ist wichtig, dass da alle, die frisch zu einer Mannschaft dazukommen, dann auch wissen, was gespielt wird.
Ja, unbedingt.
Lukas, dann würde ich sagen, schließen wir hier den aktuellen Teil ab und für all unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht mehr über Kommentatoren-Business wissen wollen, die können hier jetzt abschalten, aber ich glaube, wenn wir dich schon mal im Podcast haben, dann gibt es ja durchaus noch das ein oder andere zu besprechen, was deinen Job angeht. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie hast du es für dich hinbekommen, Fußballkommentator zu werden, denn davon träumen ja schon ein paar junge Menschen und es schaffen aber ja nicht so wahnsinnig viele. Man braucht eine gute Stimme, das hast du unumwunden. Rhetorisch beschlagen sollte man auch sein, aber dann braucht es ja auch sonst noch ein bisschen was, nämlich auch den Ehrgeiz oder die Freude daran, genau das machen zu wollen. Nimm uns mal so kurz ein bisschen mit, wie ist dein Reporter, dein Kommentatorenleben bisher verlaufen? Warum machst du das, was du machst?
Also im Endeffekt, das ist ja schon wunderbar umschrieben. Ich glaube, das sind auf jeden Fall Bausteine, die es definitiv braucht. Also ich habe die Möglichkeit bekommen, über ein paar kleinere Umwege mit Anfang 20 im Endeffekt schon beim Bayerischen Fernsehen zu starten und durfte da dann die Reporter begleiten und denen assistieren, in der dritten Liga vor allem, die ja beim BR das Hauptrecht ist im Fernsehprogramm, ja, was den Sport angeht, jetzt fußballerisch gesehen. Und habe mich da dann in den Jahren danach, also in meinen Anfang 20er Jahren, so ein bisschen entwickeln können, habe denen über die Schulter schauen können und durfte dann irgendwann, wie sich dann so fügt, mal für einen kurzfristig ausgefallenen Kollegen auch mal ein Spiel zusammenfassen. Und bin dann so ein bisschen da in die Schiene reingerutscht, Zusammenfassungen von Fußballspielen zu machen, aber auch von anderen Sportereignissen. Der BR ist da ja relativ breit aufgestellt mit Wintersport etc. Und dann kam irgendwann die Idee auf beim BR, der damals noch die Drittligaspiele der bayerischen Teams, so Burghausen, Regensburg, ist da noch in den Niederungen rumgewandert, hat der BR entschieden, dass man das Signal wurde selber produziert von der dritten Liga. Ja. Das war damals noch nicht an einen anderen Rechteinhaber gewandert, dass man das selber produziert. Und dementsprechend hat man gesagt, komm, dann streamen wir die dritte Liga live im Internet und bieten das an. Und so durfte ich dann mit Mitte 20 meine ersten Fußballspiele kommentieren. Eigentlich die perfekte Bühne, das haben nicht viele Leute geguckt, sind wir ehrlich. Burghausen gegen Aue am Samstag um 14 Uhr, da muss man schon großer Fan sein, ohne jetzt beiden Mannschaften zu nahe zu treten. Deswegen, ja, war das eine gute Möglichkeit, da ja meine ersten Live-Schritte zu machen. Und habe mich dann da in den nächsten Jahren so ein bisschen reingefuchst beim BR. Und dann kam vor, jetzt mittlerweile, glaube ich, sind 6, 7 Jahre auf jeden Fall, kam DAZN. Und DAZN hier in München dann sich niedergelassen. Und auch da wollte es der Zufall so, dass meine ehemaligen Mitbewohner beide bei DAZN gearbeitet haben auf redaktioneller bzw. Expertenebene und gesagt haben, hey Lukas, die suchen händeringend Leute. Die haben so viele Spiele von der kroatischen Liga bis zur spanischen und italienischen und überhaupt, bewirb dich. Und dann, ja, bin ich so bei DAZN gelandet und mitgewachsen, so wie der ganze Streaming-Anbieter, ja, muss man schon sagen, gewachsen ist in den letzten Jahren und sich immer mehr sehr große Rechte gesichert hat. Und ich durfte irgendwie mitschwimmen und bin da mit hochgespült worden jetzt bis in die Bundesliga. Genau, das ist so der grobe Werdegang. Und ja, was braucht man? Ich finde, das ist immer ganz schwierig, da so eine allgemeingültige Formel aufzustellen. Ja. Also du hast es ja schon gesagt, klar, sprachlich sollte man dann schon irgendwie ein bisschen was drauf haben, obwohl das auch natürlich Übungssache ist und Routinesache ist. Was kann man tun? Wahrscheinlich wirklich, so blöd es klingt, lesen, sich mit unserer Sprache beschäftigen. Und ansonsten im besten Fall natürlich den Sport mögen, den Sport lieben. Ich finde, man merkt es schon immer, wenn man Kommentatoren hört, die jetzt vielleicht selber nicht Fußball gespielt haben oder so gar keinen Kontext haben und das nur aus handwerklicher Sicht machen. Ich finde, das hört man raus. Mhm. Muss gar nicht schlecht sein, aber man hört es raus. Von daher, Sportbegeisterung ist das eine und natürlich dann irgendwo schon auf der anderen Seite eine gewisse Fachlichkeit, einen Draht zu dem Sport. Und ja, der Rest, wie ich jetzt, glaube ich, an meiner Geschichte auch so ein bisschen rausarbeiten konnte, ist dann schon auch einfach Glückssache. Also am richtigen Fleck zu sein, vielleicht die richtige Tür aufzustoßen, da gibt es kein Rezept für, leider.
Ja, und dranbleiben und fleißig sein ist, glaube ich, schon auch das, sehr wichtig. Und wir haben uns ja in der Vorbereitung auf das Spiel kennengelernt. Du hast mich angerufen oder wir haben ein bisschen Informationen ausgetauscht gemeinsam. Und deine Vorbereitung fängt ja nicht am Spieltag an oder nicht einen Tag davor, sondern begleitet einen ja schon auch die ganze Woche. Man bekommt so ein bisschen mit, man spricht mit anderen Leuten über dieses Spiel, man recherchiert, man guckt sich die Statistiken an etc. Und ich finde, das Wichtigste ist ja eine Mischung im Kommentar zu finden aus Fachexpertise, also vielleicht auch die ein oder andere Statistik mit einfließen zu lassen, die man auch erklären kann und die nicht einfach nur da ist, weil sie da ist, sondern wo man so ein bisschen was ableiten kann daraus und gleichzeitig aber auch das Spiel als Ereignis und als fortlaufende Begegnung einfach auch zu sehen und auch drin zu sein, ne? Und nicht zu sehr sich aufs Analytische zu kaprizieren. Diese Mischung zu finden ist nicht ganz einfach und ich finde, du kriegst es herausragend gut hin. Das schon mal von dieser Stelle als großes Kompliment.
Vielen Dank.
Ich persönlich höre dich sehr gerne und freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam diesen Podcast bestreiten durften. Zum Abschluss noch, du machst auch, glaube ich, viel NBA. Hab dich da auch schon öfter gesehen. Also Basketball, was catcht dich mehr, Fußball oder Basketball? Weil es sind ja schon sehr unterschiedliche Sportarten, ne? Also da gibt es nicht so wahnsinnig, gibt's nicht viele Gemeinsamkeiten.
Viele Gemeinsamkeiten, ja. Das sind dann schon relativ unterschiedliche Schubladen. Boah, das ist schwer zu sagen. Ich meine, ich komme aus dem Fußball. Ich habe früher selber Fußball gespielt auf einem sehr, sehr traurigen Niveau. Aber immerhin bin ich jetzt nicht umgefallen bei jeder Ballberührung.
Das eint uns.
So, also ich bin schon, ich bin ein Kind des Fußballs, um es mal so ganz überbordend zu formulieren. Die NBA ist dann eher so, ja, gekommen, weil einfach Fan von Dirk Nowitzki auch da ganz classy und habe dann immer die Mavs verfolgt und auch da hat sich das bei The Zone dann irgendwie so ergeben, dass die Leute gesucht haben und ich mir dachte, mein Gott, dann versuche ich es halt mal. Im Zweifel sagen sie, das ist scheiße und dann höre ich wieder auf. Aber es hat irgendwie funktioniert und ich habe mich da so ein bisschen reingekniet und reingearbeitet. In so einem Stadion zu sitzen, das man als Kind auch schon gesehen hat, wie gestern in Dortmund, ich glaube, da geht dann für mich wirklich nichts drüber, aber auch die NBA hat ihren Reiz. Aber jetzt habe ich im Endeffekt drumherum geredet, der Fußball ist dann schon die Nummer 1.
Okay, gut. Dann
1A, 1B.
Ja, schau mal, das ist doch das Tolle. 1A-Lösung, 1B-Lösung, perfekt. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Start in diesen Montag. Eine knackige Fußballwoche liegt vor uns. Hast du Einsatz am Wochenende, beziehungsweise unter der Woche schon? Unter der Woche glaube ich nicht, aber am Wochenende?
Nee, unter der Woche. Ich bin eben noch in Dortmund und fahre mit einem Kumpel auf dem Rückweg nach München am Mittwoch noch nach Mainz und wir schauen nochmal Dortmund. Wir geben es uns richtig.
Yo.
Und gucken uns die Borussia gleich nochmal an. Und dann bin ich am Wochenende nicht in der Bundesliga unterwegs, sondern ich bin am Samstag in der dritten Liga unterwegs und bin in Bayreuth gegen
so.
Den FCI. Also auch da muss die Liebe groß sein.
Das Derby.
Dann irgendwo, ja, immerhin so ein kleines.
Ein kleines, so Franken-Oberbayern-Derby, ja. Immerhin das. Ja. Lukas, hab vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen und dass du uns teilhaben hast lassen an all dem, was du gestern erlebt hast, wie du dieses Spiel erlebt hast. Vielen, vielen Dank und gerne auf bald.
Tom, vielen Dank dir, vielen Dank für die Einladung und an der Stelle muss ich es jetzt noch kurz machen, ein kleines Shoutout an die, ich glaube es waren insgesamt 40 FCA-Fans, die mit mir im Zug nach Dortmund gefahren sind am Samstag und die sind eingestiegen und ich musste wirklich noch arbeiten und dachte mir so, boah, ich brauche Zeit, ich muss mich konzentrieren, ich muss meine Spielerkärtchen schreiben, die ich dann immer vor mir auslege bei so einem Spiel und dann kamen die rein mit 10 Kästen Bier, alle laut, Gegröle und Zack. Musik und ich dachte mir, nein, jetzt setzt euch bitte nicht um mich rum und natürlich ist es passiert, die haben sich alle um mich rumgesetzt und es war wirklich cool, die waren grandios, super Jungs, deswegen schöne Grüße unbekannterweise an die Zugfahrt-Crew, es war eine sehr unterhaltsame Zugfahrt.
Okay, gut, dann kann ich dir noch sagen, dass meine nächste Zugfahrt am Freitag nach Freiburg sein wird zum Auswärtsspiel des FC Augsburg und ich wäre Teil einer 10-köpfigen Gruppe, falls du im kleinen Zug bist, gib Bescheid.
So machen wir.
Alright, vielen Dank dir und bleib gesund, mach's gut, viel Erfolg dir, bis bald.
Ebenso. Ebenfalls. Gute Zeit. Ciao, ciao.
Dankeschön. Ciao. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer dieses wunderschönen Podcasts, das war Lukas Schönmüller, der gestern das Spiel Dortmund gegen den FC Augsburg für DAZN kommentiert hat. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir schauen, dass wir nächsten Montag wieder am Start sind mit diesem Podcast und bis dahin gute Besserung an alle, die in diesem Podcast heute nicht dabei sein konnten. Rolf, du schaffst es, du kommst schnell wieder auf die Beine und ich freue mich sehr auf dich. Auf bald, habt eine schöne Woche und habt ein schönes Spiel am Mittwochabend 20.30 Uhr zu Hause gegen Gladbach. Ciao, ciao. Lukas, super, vielen Dank dir.